Liebe Gemeinde, kleine Vorbemerkung. Ich predige heute über ein Stück aus dem Johannesevangelium. Und ich habe ja beim letzten Mal noch im Danielbrief gepredigt. Ich werde Daniel noch fertig predigen. Also diese Predigtreihe ist noch nicht zu Ende, nur dass ich die letzten Kapitel so ein bisschen mehr Zeit lassen werde. Und gleichzeitig beginne ich quasi schon mit der neuen Predigtreihe. Und da wollen wir uns die ersten Kapitel aus dem Johannesevangelium anschauen, nämlich Kapitel 1 bis Kapitel 12. Wenn ihr euch erinnert, ich hatte ja schon mal eine Predigtreihe über die Abschiedsreden von Jesus, also Kapitel 13 bis 17. Und jetzt wollen wir uns mal sozusagen das Prequel dazu anschauen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und die Liebe Gottes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns jetzt auf den Predigtext hören. Das sind die ersten Verse des Johannesevangeliums und dann noch die Verse 35 bis 42. Das sind die ersten Jünger oder die Begegnung mit den ersten Jüngern. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und jetzt ab Vers 35. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Und sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jenem Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach: Du bist Simon, Jonas Sohn. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Ich komme gleich zum ersten Punkt und in dem ersten Punkt gehe ich auf diese Einleitung des Johannesevangeliums ein und wird sozusagen auch die Einleitung dieser neuen Predigtreihe: Jesus und die Frage nach dem Sinn deines Lebens. Jesus und die Frage nach dem Sinn deines Lebens. Vielleicht könnte man es, diesen ersten Teil auch so formulieren: Warum du Jesus nachfolgen solltest. Johannes schrieb sein Evangelium wahrscheinlich nach den drei anderen Evangelien, die wir in der Bibel haben. Es ist ein ganz besonderes Evangelium. Es scheint fast so wie ein Ergänzungsband zu sein, denn ganz viele Dinge, über die Johannes schreibt, haben die anderen nicht geschrieben. Also er hat dann nochmal sein Evangelium geschrieben mit diesen Sachen, die die anderen ausgelassen haben. Übrigens, das war alles nicht per Zufall, dass sie es ausgelassen haben. Jedes Evangelium wirft ein Licht auf Jesus. Ihr könnt euch das vorstellen wie vier Scheinwerfer von jeder Seite ein und somit bekommen wir ein volles Bild von Jesus. Das ist eine wunderbare Sache, diese vier Evangelien. Aber das vierte, das Johannesevangelium, das ist ganz besonders in seiner Art und Weise. Es unterscheidet sich von den anderen nicht nur, weil es andere Inhalte hat, vielfach, sondern auch eben vom Stil. Es ist interessant, Lukas, das war vielleicht der gebildetste von den Evangelienschreibern, das war ein Arzt, das war ein Historiker, der verwendete ungefähr 1400 verschiedene Vokabeln für sein Evangelium. Also ganz, ganz viele verschiedene Wörter. Johannes, das war ein einfacher Fischer, der verwendet nur 300 verschiedene Wörter. Und trotzdem ist das Johannesevangelium eins der tiefgehendsten, der philosophischsten. Ja? Gott gebrauchte die verschiedenen Schreiber so, wie sie waren. Ja? Er hat sie nicht als Marionetten so Diktat formuliert, sondern so, wie sie waren, mit den Möglichkeiten und Fähigkeiten, und hat trotzdem seine ewige Wahrheit hineingelegt. Und dieser Anfang des Evangeliums, das ist schon total unterschiedlich von den anderen Evangelien. Ja, wenn wir mal ans Markus-Evangelium schauen, der beginnt sein Evangelium mit dem öffentlichen Wirken von Jesus. So seine Taufe und dann geht's los. Matthäus beginnt sein Evangelium mit dem Stammbaum von Jesus, den er bis zu Abraham zurückführt. Also es geht bis zum Beginn des Volkes Israels zurück. Lukas hat auch einen Stammbaum von Jesus und der geht dann noch weiter zurück bis zu Adam, also bis zum Beginn der Menschheit. Jetzt kommt Johannes und er setzt noch früher an. Am Anfang war das Wort. Er geht also noch vor die Entstehung der Welt zurück. Das erinnert uns natürlich an den Anfang der Bibel. Dort geht es ja auch so los. Am Anfang aber schuf Gott Himmel und Erde. Und in den darauffolgenden Schöpfungsbericht wird dann erklärt, wie Gott geschaffen hat. Er sprach und es war da. Gott schuf durch sein Wort. Und dieses Wort war im Anfang, also bereits vor der Schöpfung, vor Raum und Zeit, von Ewigkeit her bei Gott. Dieses Wort war Gottes Mittel oder Gottes Bevollmächtigter, durch den er die Welt geschaffen hat. Johannes sagt uns hier sogar, dieses Wort war Gott. Dieses Schöpfungswort ist folglich also mehr als nur ein gesprochenes Wort. Und Johannes benutzt aber jetzt hier ganz bewusst einen besonderen Begriff dafür, nämlich den Begriff, im Griechischen steht dort Logos. Logos. Logos heißt schlicht übersetzt Wort, ja. Ins Deutsche heißt es einfach nur Wort, aber der Begriff Logos umfasste im damaligen Denken viel mehr. Es war ein zentraler Begriff der Philosophie, ja, der griechischen Philosophie und die griechische Philosophie, die griechische Weltanschauung, das war damals so das, was weit verbreitet war. Heute haben wir so Postmoderne, damals war es eben griechische Philosophie. Man verstand darunter, unter dem Logos, so eine Art Weltenseele, durch die alle Dinge erhalten und gelenkt werden oder sowas wie eine rationale, moralische Ordnung des Universums, also so ein Geist, so ein Weltgeist, so, der überall und in allem ist und alles irgendwie am Laufen hält nach einer besonderen, wunderbaren Ordnung. Und diese Ordnung, dieses Prinzip, diese Weltenseele wurde natürlich mit Gott gleichgesetzt. Und im Leben ging es darum, dass man diese Ordnung erkannte, diese Weltenseele erkannte, durch zum Beispiel Meditation und dann im Einklang mit ihr lebte. Und so konnte man ein gutes Leben führen. Mit anderen Worten, dieser Begriff war wesentlich dafür da, oder war überhaupt wesentlich dafür, wie man die Welt verstand. Aber um es mal anders auszudrücken, mit ihr waren die großen Fragen verbunden mit diesem Begriff. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Warum ist alles da? Was ist der Sinn im Leben? Und Johannes verlinkt jetzt seine Einleitung hier also nicht nur mit der Schöpfung, das ist ganz deutlich, jeder, der die Bibel kennt, weiß sofort, das erinnert mich an 1. Mose 1, sondern er nimmt diesen Begriff Logos, der eben im griechischen Denken in der ganzen ihn umgebenden Welt verbreitet war, um uns eben auch damit, auf darauf einzugehen. Also er geht auf die damalige Weltanschauung ein. Er holt die Leute dort ab, wo sie sind, in ihrem Denken. Und er bestätigt jetzt erstmal, ja, euer Denken ist gar nicht so falsch. Es gibt tatsächlich für den Menschen eine höhere Ordnung. Es gibt ein Ziel, für das er erschaffen wurde. Es gibt eine Bestimmung des Menschen, die er erkennen und achten muss, um gut und frei leben zu können. Also, was er sagt, ist, die Welt ist kein Produkt des Zufalls. Die Werte und Normen, nach denen wir leben, haben eine feste Grundlage und die ist nicht nach Belieben veränderbar. Es gibt ein festes, klarstehendes, was ist gut und was ist schlecht. Das kannst du nicht einfach so verändern, je nach Zeitgeist, je nach Weltanschauung. Es gibt einen Sinn in allem. Es gibt eine Wahrheit und diese Wahrheit ist wichtig für jeden Menschen. Aber jetzt kommt der Knackpunkt. Johannes sagt, dieser Sinn des Lebens liegt eben nicht in einem Prinzip oder in einer abstrakten, rationalen Weltordnung oder Weltseele, was auch immer man sich darunter vorstellt, sondern in einer Person. Ja, der Logos, er war bei Gott, er war selbst Gott, aber er ist Mensch geworden. Das ist dieser 14. Vers, wo das zusammengefasst wird, das Wort, also der Logos, wurde Fleisch, also er wurde Mensch und wohnte unter uns, kam zu uns als Mitmensch. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. So, das war völlig neu. Das ließ sich überhaupt nicht mehr mit dem griechischen Denken, mit der griechischen Philosophie harmonisieren. Tim Keller schreibt dazu, wenn das Christentum wahr ist, dann ist das gute Leben nicht zuerst in philosophischen Nachsinnen und intellektuellem Streben zu finden, was an den meisten Menschen dieser Welt sowieso vorbeigeht. Vielmehr ist es in der Begegnung mit einer Person zu finden, in einer Beziehung, die für jedermann an jedem Ort und von jedem erdenklichen Hintergrund aus zugänglich ist. Heute ist das ein bisschen anders. Also das mit der Person stimmt immer noch, aber das Denken ist natürlich heute anders. Heute suchen die Menschen nicht mehr nach einem Prinzip oder nach einer Ordnung der Welt, die so übergeordnet ist, und die versuchen auch nicht mehr dann mit dieser Ordnung im Einklang zu leben. Heute ist eigentlich ganz umgedreht. Nicht eine äußere Ordnung, auch keine andere Person, sondern die eigene Persönlichkeit, eigene Gefühle, die eigene Psyche sind das Entscheidende. Sie bestimmen über die Identität des Menschen. Den Sinn deines Lebens musst du selbst anhand deiner Gefühle und Empfindungen definieren. Das ist heute die Aufgabe. Das ist heute die Weltanschauung. Nicht das, was außenrum ist oder irgendwas über dir ist entscheidend, nur das hier. Und Sinn besteht schon allein darin, dass du selbst souverän über dich entscheidest. Du bestimmst über deine Identität, nicht deine Familie. Schon gar nicht irgendeine Religion oder ein höheres Prinzip. Du bestimmst über deine Identität. Es kommt darauf an, was in deinem Herzen ist, sagt man so schön. Es gibt wunderbare Postkarten, die Leute sich irgendwo hinhängen. Höre einfach auf die Stimme deines Herzens und so weiter. Wenn man nur wüsste, was das eigene Herz will. Wenn der Mensch nicht so schwankend wäre. Ja? Den meisten Menschen ist es überhaupt schon schwierig zu wissen, was will ich denn? Heute hier, morgen das und morgen dort. Es klingt so schön, es ist eine Aufgabe, die fast kaum jemand bewältigen kann. Für die Identität, für Sinn und Ziel des Menschen ist also nicht mehr irgendein äußerer Maßstab, irgendeine Ordnung, sondern nur noch das Innere des Menschen entscheidend. Auch natürlich dann für den Wert des Menschen, für deinen Selbstwert, für deine Würde. Sie hängt davon ab, wie gut du es schaffst, dich selbst zu leben, dich selbst zum Ausdruck zu bringen. Der Mensch hofft, sein Glück zu finden, Heil und Glückseligkeit, wenn er seine Gefühle und Vorstellungen verwirklichen kann. Ach, wenn ich doch nur endlich so sein könnte, wie ich wirklich bin, wenn ich das tun könnte, was ich mir wirklich vorstelle und wünsche, dann bin ich glücklich. Das ist der eine Punkt. Und der andere, das ist der zweite entscheidende Punkt, und dann dafür von anderen Anerkennung zu bekommen. Ist ganz wesentlich damit verbunden. Ich finde nur zu meiner eigenen Identität gegenüber von anderen Leuten. Der Mensch braucht Anerkennung. Es reicht ihm eben nicht aus, einfach so sein Ding machen zu können. Es reicht ihm auch nicht aus, einfach toleriert zu werden. Er will akzeptiert und anerkannt werden. Und darum spielen dann letztendlich die gesellschaftlichen Konventionen, der Mainstream, das, was die Masse so denkt, doch wieder eine ziemlich große Rolle und ist sehr prägend für die eigenen Empfindungen und Gefühle, für das eigene Innere. Ein sehr gutes Beispiel sind die YouTuber, die ja in den letzten Jahren so aus dem digitalen Boden gesprossen sind. Total individualistisch. Einerseits, ja, einfach lustig Videos von mir selbst machen. Das bin einfach ich. Da gibt es keinen Regisseur, gibt keinen irgendwie Typ, der mir, einen Redakteur, der mir irgendwie sagt, was ich zu machen. Ich mache einfach mein Ding. Aber unter so großem Druck der Anerkennung andererseits, dass sie daran oftmals kaputt gehen. In einem Artikel habe ich gelesen, einfach sein eigenes Ding durchziehen, posten und auf das Feedback der Zuschauer warten. Wenn es gut läuft, trifft der Beitrag direkt den Nerv und geht viral. Beste Voraussetzung für eine steile Content-Creator-Karriere auf dem Rücken des YouTube-Algorithmus, der es belohnt, wenn Videos große Aufmerksamkeit erhalten. Doch während Videos und Selbstvermarktung der YouTuber gerne ein vergnügtes, meist überdankbares Bild der Protagonisten darstellen, rücken die Schattenseiten dieses Geschäfts gerne mal in den Hintergrund und kommen erst zum Vorschein, wenn die Personen hinter dieser Fassade ins Wanken geraten. Denn Erfolg gibt es auch bei YouTube nicht geschenkt, sondern geht nicht selten mit stetigem Leistungsdruck, Verlustängsten, dem Gefühl des Scheiterns und den daraus resultierenden psychischen Erkrankungen einher, wie beispielsweise Depression und Burnout-Symptome. Kann man sich schwer vorstellen, wenn man diese Videos sieht, aber die Leute leiden unter einem ganz, ganz großen Druck, bis hin zu Depressionen und Burnout. Und hier merken wir, das ist ein krasses Beispiel, aber wir können es trotzdem auf uns alle anwenden. Wir alle streben danach, geliebt zu werden, gemocht zu werden, Anerkennung zu finden und gleichzeitig einfach nur wir selbst sein zu wollen. Hier merken wir, dass der Mensch eben doch nicht souverän ist. Frei in seinen Entscheidungen. Frei entscheiden zu können, wer man ist. Einfach sich selbst treu sein, mein Selbst sein. Es ist nicht so. Jesus sagt uns im Johannesevangelium, die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Aber nicht irgendeine abstrakte Wahrheit, irgendeine Weltordnung, sondern eben wiederum eine Person. Ja, die Wahrheit, die sich in einer Person offenbart hat, nämlich Jesus. Er ist der Fleischgewordene oder das fleischgewordene Wort Gottes, in dem wir die Herrlichkeit Gottes sehen, voller Gnade und Wahrheit. Dafür wurden wir geschaffen. Das macht uns frei. Das wird uns die Erfüllung geben, nach der wir uns sehnen. Glück und Sinn und Heil und Wahrheit findest du nicht in einem abstrakten Prinzip. Die findest du erst recht nicht in dir selbst, sondern die findest du allein in Jesus. Das ist die Aussage. Und das ist das Thema meiner Predigtreihe. Begegne Jesus, erkenne Gott und finde das Leben. Begegne Jesus, erkenne Gott und finde das Leben. Also der Startpunkt ist Jesus. Und das Schöne ist, wir können heute Jesus begegnen, so wie die Jünger damals, nämlich in seinem Wort. Zum Beispiel im Johannesevangelium. Und darum ist es so spannend und wichtig für uns, das sind eben nicht nur ein paar alte Geschichten, von denen wir auch noch mal was Gutes lernen können für unser Leben, so wie ich mich vielleicht besser moralisch verhalte oder wie ich vielleicht besser zu mir selbst finde oder was auch immer. Nein, wir begegnen durch diese Berichte, durch dieses Wort, dem Logos, dem menschgewordenen Gott, der uns die Gnade und Wahrheit Gottes in sich offenbart und für uns zugänglich macht und uns so wahres Leben gibt. Und um das deutlich zu machen, zeigt uns der Apostel Johannes nach dieser eher, ich sag mal, philosophischen Einleitung, diesen Logos, der kein anderer ist als Jesus, er zeigt uns ihn im Gespräch, in Begegnung mit den verschiedensten Leuten, die verschiedensten Überzeugungen, Probleme, Fragen und auch Zweifel hatten. So ähnlich wie wir heute. Ja, wir haben hier gerade noch diese übelst tiefgehende philosophische Einleitung und dann einen Schritt weiter, Jesus trifft ganz normale Leute, die ganz normale Fragen und Probleme haben. So wie wir. Und so können wir Jesus begegnen. Und damit So, ja, die allerersten, denen Jesus hier begegnet, das sind Männer, die durch diese Begegnung mit Jesus zu seinen ersten Jüngern wurden. Als sie in Kontakt mit Jesus kamen, da waren sie noch Jünger von Johannes dem Täufer. Das war einer der damalig bekanntesten und wahrscheinlich auch kantigsten Verkündiger und Lehrer. Es gab ja viele Priester und Schriftgelehrten und so, die sicherlich auch gepredigt haben. Aber so der bekannteste, so der Starprediger damals, so der krasse Typ, das war Johannes. Und vielleicht waren diese Männer sogar seine eifrigsten Jünger, seine besten Schüler. Wir lesen nämlich dann, Vers 35, am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe das Lamm Gottes. Also Johannes der Täufer, das war ja der Vorläufer von Jesus. Er hat ihn angekündigt, hat die Menschen sozusagen auf sein Kommen vorbereitet. Er hat ihnen erklärt, wer Jesus ist, dass sie schon mal so irgendwie eine Vorstellung bekommen. Und hat gesagt, ja, er ist der, der im Alten Testament verheißen war. Er ist der verheißene Messias, der Retter. Es gibt auch noch ein paar mehr Informationen dazu. Dieser Messias sollte nach mir, also nach Johannes kommen, aber er war bereits vorher existent. Dieser Messias offenbart und bringt den Menschen die Gnade und Wahrheit Gottes. Dieser Messias wird nicht nur mit Wasser taufen, so wie es Johannes getan hat. Nein, er wird mit dem Heiligen Geist taufen. Er bringt also den Geist Gottes. Johannes sagt, und er war der angesehenste oder der bekannteste Prediger der damaligen Zeit, ich bin noch nicht mal wert, ihm die Schuhe zu öffnen. So eine Sklavenarbeit. Und jetzt kommt das Unerwartete, und das sagt Johannes gleich zweimal, er ist das Lamm Gottes. In Vers 29 hat er gesagt, dass er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Also der ewige Logos, der menschgewordene Gottes, Sohn Gottes, sollte zum Opferlamm werden. Es ist schon krass, dass der Logos Mensch wird. Jetzt sagt er noch, und dieser Mensch soll jetzt auch noch zum Opferlamm werden. Das heißt, dass er anstelle des Volkes, beziehungsweise zur Wiedergutmachung ihrer Sünden leiden und sterben sollte. Das sind Bilder, die Juden damals natürlich gut verstanden haben. Die konnten was mit einem Opferlamm anfangen. Das ist für uns heute alles ein bisschen fern, ein bisschen weit weg. Aber was Johannes den Leuten sagte, war, die Taufe als Zeichen, dass sie deine Sünden leid tun, dass du jetzt fortan es besser machen willst, dass du gut leben willst, dass du richtig leben willst, das ist okay, das ist gut. Aber was du wirklich brauchst, ist, dass dir jemand deine Sünden ganz wegnimmt. Bloß weil du deine Einstellung änderst, sind deine Sünden und deine Sündigkeit noch nicht weg. Was du brauchst, ist jemand, der deine Sünden ganz wegnimmt. Und das war geballte Ladung hier in diesen ersten Versen des Johannesevangeliums. Das sind ganz viele Schlagwörter, die Johannes jetzt in seinem Evangelium entfaltet, die wir uns dann Stück für Stück anschauen werden. Aber das war damals für diese ersten Jünger natürlich genauso heftig und viel. So, das war so Druckbetankung, ja. Vieles haben seine Jünger noch nicht in der Tiefe verstanden. Aber ein paar von den Jüngern von Johannes haben zumindest erkannt, ja, Johannes ist hier der Starprediger, er ist der angesagte Lehrer, das ist der, der uns wirklich anspricht, über den wir so viel von Gott gelernt haben. Aber Jesus ist der, um den es eigentlich geht. Jesus ist der, der direkt von Gott kommt und auf den uns ja Johannes die ganze Zeit hinweisen will. Und so passiert es. Wir lesen das Vers 37. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten ihm nach. Das ist mein zweiter Punkt nach dieser etwas längeren Einleitung heute. Wie du Jesus nachfolgen sollst. Das erste war also Jesus und der Sinn in deinem Leben. Und jetzt, wie du Jesus nachfolgen sollst. Und hierum wieder der erste Punkt lautet, Jesus nachfolgen bedeutet, sein Schüler zu werden. Jesus nachfolgen bedeutet, sein Schüler zu werden. Mit nachfolgen, ja, sie folgten ihm nach, steht dort, da ist mehr gemeint, als dass sie einfach mal schauen wollten, wo Jesus so als nächstes hingeht. Ja, was macht er jetzt als nächstes? Hier geht es um mehr. Das Wort steht hier in einer Zeitform, die durchaus so eine Ein-für-alle-Mal-Aktion deutlich macht. Diese beiden Anhänger von Johannes wollten nun Jesus anhängen, und zwar als seine Jünger. Jünger, das ist ein Wort, im Deutschen kommt das aus dem Althochdeutschen, es kommt ursprünglich von Jung, das hieß Lehrling. Und deshalb können wir es aus dem Griechischen direkt übersetzen mit Lernende oder Schüler oder Studenten. Im Griechischen steht das Wort Mathetes, also ein Mathetes war ein Lernender. Aber nicht nur ein Lernender, sondern ein Lernender, der einer ganz bestimmten Person, einem ganz bestimmten Rabbi, einem Lehrer nachfolgte. Da gab es eine Verbindung zwischen den beiden. Und das ganz oft im wahrsten Sinne des Wortes, denn damals gab es ja keine Unis. Da gab es auch kein Homeschooling oder kein Fernstudium, das alles gab es nicht. Man konnte nicht irgendwo hingehen und sich zu einem Studium einschreiben, sondern damals, wenn man was lernen wollte, was studieren wollte, musste man sich einen Lehrer suchen. Und wenn man ihn gefunden hatte, folgte man ihm buchstäblich nach. Der Lehrer ging voran und die Jünger folgten ihm und dabei lehrte der, unterwies der Lehrer seine Jünger. Wir kennen das, wenn man läuft, kann man manchmal sich viel besser unterhalten, viel besser Sachen verstehen und aufnehmen, als wenn man nur da sitzt. Ja? Wenn ich Vokabeln gelernt habe, habe ich Fahrradfahren eingestellt und bin immer nur gelaufen mit meinem Vokabelkärtchen und dann konnte ich unterwegs super lernen. Ja, das geht einfach gut. Ja. Ich war für jede rote Ampel dankbar, konnte ich bestehen, nochmal die Karten sortieren, es war herrlich. Und ich habe auch mit einer 4- bestanden. Also, es hat sich gelohnt. Deshalb verwende ich heute so viele griechische Wörter hier. Also, man lief diesen Lehrern nach. Und natürlich folgten diese beiden Jünger des Johannes hier Jesus, um ihn erstmal überhaupt, ja, um überhaupt mit ihm Kontakt aufzunehmen. Aber in einem tieferen Sinn sind es schon ihre ersten Schritte als Schüler, als Studenten, als Jünger Jesu. Beziehungsweise sie machen zumindest deutlich, dass sie gerne Jesus nachfolgen wollen als seine Schüler. Das wird jetzt noch deutlicher, denn Jesus dreht sich nach einer Weile um. Sie laufen nach und sagt dann nicht, oh, da sind schon zwei, kommt und folgt mir nach. Das hat er dann später gemacht, als er sie sozusagen offiziell berief, wir könnten sagen, als er sie in das Vollzeitstudium hineinnahm. Ja? Aber hier an dieser Stelle fragt er was anderes, nämlich, was sucht ihr? Was sucht ihr? Und mit dieser Frage will Jesus auch mehr von ihnen erfahren, als was ist ihr nächstes Reiseziel. Jesus überspringt letztlich hier den Smalltalk und kommt direkt zur Sache. Die Frage, die hier stellt, lautet eigentlich, was suchst du in deinem Leben? Was willst du wirklich? Wonach strebst du? Was ist das Ziel in deinem Leben? Warum folgst du mir nach? Und sie antworten, Rabbi, also das heißt Lehrer, wo wohnst du? Und ich finde das irgendwie eine witzige Situation hier. Stellt euch vor, ihr begegnet einem weisen Mann, einem Lehrer, der dir die Antworten auf die großen Fragen des Lebens gibt. Stell dir vor, du begegnest jemand, wo du weißt, der kommt von Gott. Und der fragt dich, was suchst du? Also, Wenn diese Frage jemand vom biblischen Unterricht hier gestellt wurde, wir hatten ja hier den Kurs beendet, oh, die hätten so viele Fragen. Die hätten gute Fragen. Die würden sofort wahrscheinlich raus sagen, ja, wie ist das mit dem Zusammenhang zwischen Gottes Souveränität und der menschlichen Verantwortung? Selbst die Konfirmanden stellen solche Fragen, ja. Da kommt ständig die Theodizee-Frage. Wie kann es das Leid in der Welt geben, wenn Gott doch gut ist? Wie passt das zusammen? Selbst meine eigenen Kinder fangen bei der Morgenandacht an, solche Fragen zu stellen, wo ich dann dastehe und sage, Gottes Wort gibt uns nicht alle möglichen, beantwortet nicht alle möglichen Fragen, aber eben alle nötigen Fragen. Und mehr kann ich dann auch nicht sagen. Jetzt, die haben die Chance. Und was fragen sie? Wo wohnst du? Also entweder waren die völlig überfordert von der Situation. Das ist so perplex, es spricht uns an so. Oder aber, und ich vermute, das wird es wohl eher sein, sie wussten das, was sie wissen wollen. Das kann man nicht mal so im Vorbeigehen miteinander bereden. Das ist nicht so eine kurze Antwort. Wir wollen ein langes Gespräch mit dir führen. Wir wollen viel mehr als nur ein Gespräch mit dir führen. Wir wollen deine Schüler werden. Deshalb nennen sie ihn ja auch gleich Rabbi, Lehrer. Und das ist genau die Einstellung, von der wir lernen können. Wenn du Jesus kennenlernen willst, dann musst du sein Schüler werden. Du musst bereit sein, von ihm zu lernen. Du kannst Jesus nicht kennenlernen, indem du dir mal einen Wikipedia-Artikel durchliest. Es reicht noch nicht mal, dass du auch mal in der Bibel gelesen hast. Jeder kann Jesus kennenlernen. Das macht uns dieses Evangelium wunderbar deutlich. Jeder kann Jesus kennenlernen, auch heute noch. Aber man muss bereit sein, sein Schüler zu werden und lernen zu wollen. Ich weiß nicht, ob ihr euch, als ihr so Interesse in eurem Leben am Glauben und an der Bibel das erste Mal gehabt habt, dass euch dann Christen empfohlen haben, lest doch erstmal das Johannesevangelium. Ja? Das ist ganz oft so. Und ich frage mich immer, warum eigentlich das Johannesevangelium? Also ist klar, dort wird uns Jesus wirklich nahegebracht auf eine besondere Art und Weise. Es ist irgendwie ansprechend. Es ist ein ganz tolles Evangelium, aber es geht so tief. Es ist so philosophisch, sind so große Gedanken. Wie will man die überhaupt fassen können? Jesus wird uns persönlich gezeigt, das ist dieser persönliche Zugang, aber wir merken dann, boah, ist das groß. Es geht eben nicht nur darum, einen Menschen kennenzulernen, das merken wir hier, von dem man noch was lernen kann, sondern den Mensch gewordenen Sohn Gottes. Oder um es philosophisch auszudrücken, den Logos. Und du musst bereit sein, sein Schüler, sein Student, sein Jünger zu werden, wenn du ihn wirklich kennenlernen willst. Und auch wenn du ihn schon kennst, wenn du ihm schon nachfolgst, und hier sitzen ja wahrscheinlich die meisten von euch, kennen ihn schon, dann solltest du diese Einstellung nie verlieren. Aber das machen wir natürlich ganz schnell. Wir denken, das Evangelium, ja, das kennen wir jetzt. Und ich habe ja auch das Bekenntnis schon mal durchgelesen, so die Zusammenfassung des Glaubens. Ich habe sogar schon ein paar Mal am Bekenntnisunterricht teilgenommen. Und dann denken wir, ja, was soll jetzt noch kommen? Was soll jetzt noch kommen, außer Wiederholung und Langeweile? Wisst ihr, selbst bei einem Handwerk oder bei irgendeinem Fach, was man halt lernen kann, da wissen die, die es einigermaßen beherrschen, dass man nie auslernt. Vielleicht fängst du an, eine Sache zu lernen und denkst, irgendwann habe ich es begriffen. Aber je mehr du die Sache lernst, desto mehr merkst du, wow, hier wird man ja nie fertig. Wenn du einen guten Meister hast, der dir die Grundlagen des Fachs, des Handwerks beibringt, du hast meinetwegen dann deine Lehre abgeschlossen, dann weißt du, ich bin ihm noch lange nicht ebenbürtig. Ich kann noch so viel lernen, ich muss noch so viel lernen. Wie viel mehr sollte uns bewusst sein, genau das Bewusstsein bei einem Lehrer, der ewige Sohn Gottes ist, der voller Gnade und Wahrheit ist, durch den die Welt erschaffen wurde, der Rettung erwirkt hat und der die größte Bewegung der Welt ins Leben gerufen hat und bis heute erhält, nämlich die Gemeinde, die Neuschöpfung. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Ihr könnt mal irgendwelche Physikdoktoren fragen. Die können euch sagen, je mehr ich gelernt habe, je mehr ich verstanden habe, desto mehr weiß ich, wie viel ich eigentlich noch nicht weiß. Was da noch total viel gibt, was ich überhaupt nicht verstehen kann. So geht es vielen, vielen Wissenschaftlern. Jetzt gibt es hier jemand, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Johannes schreibt hier Gnade über Gnade. Das ist natürlich auch ein Wort, was aus dem Alten Testament kommt, was Treue und Liebe Gottes heißt. Und gerade im Johannesevangelium sehen wir dann, wie tiefgehend diese Gedanken und Bilder und Zeichen sind. In ihm sehen wir die Herrlichkeit des ewigen Gottes. Also wenn ihr die Bibel lest zu Hause, wenn ihr zur Bibelstunde kommt oder zum Gottesdienst, dann kommt mit der Einstellung eines Schülers. Einer, der weiß, dass er noch viel lernen muss und auch will. So wie Andreas und dieser andere Jünger, der übrigens Johannes war, also jetzt Johannes der Apostel, der Schreiber dieses Evangeliums. Vers 39, und er spricht zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde und das ist mein zweiter Unterpunkt oder mein dritter Hauptpunkt. Heute ein bisschen durcheinander, muss ich mich noch einarbeiten. Jesus nachfolgen bedeutet mehr als nur sein Schüler zu sein. Also das erste in dem Wie folgen wir nach, du musst sein Schüler werden. Und das zweite ist jetzt, es bedeutet aber mehr als nur sein Schüler zu sein. Kommt und seht. Auch damit meint Jesus mehr als, kommt mit und schaut euch mal an, wie der Sohn Gottes so in dieser Welt wohnt. Wie habe ich eigentlich meine Wohnung eingerichtet? Ja, also darum ging es nicht. Ja, Jesus wohnte tatsächlich anfänglich in Kapernaum, später ist er dann nur noch als Wanderprediger unterwegs gewesen, der, wie er sagte, nicht wusste, wo er am Abend sein Haupt überhaupt niederlegen könnte. Ich glaube jetzt auch nicht, dass seine Wohnung deshalb besonders spektakulär war. Also darum ging es nicht. Jesus sagt mit diesen Worten Folgendes. Ich lade euch zu mir ein. Kommt mit, kommt zu mir nach Hause und bleibt. Ich nehme mir jetzt Zeit für euch. Ich möchte, dass ihr bei mir seid. Und dann lesen wir, sie blieben noch den ganzen Tag. Es war die 10. Stunde, das ist nach unserer Zeitrechnung ungefähr nachmittags um 4. Und die Formulierungen hier und auch die jüdische Zeitberechnung lässt darauf schließen, dass sie dann auch noch dort übernachteten. Also Jesus lud sie in sein Haus und wahrscheinlich haben sie dann auch etwas gemacht. Sie haben zusammen gegessen. Das steht hier nicht, aber ich bin mir sicher, dass sie es gemacht haben. Denn Jesus ließ so ziemlich nie eine Gelegenheit aus, mit anderen Leuten, mit Interessierten, erst recht mit seinen Jüngern, zu essen und zu trinken. Das werden wir das ganze Evangelium merken. Gleich im nächsten Kapitel kommt die Hochzeit zu Kana. Wunderbares Beispiel, wenn es mal an Essen und Trinken mangelte, dann hat Jesus das übernatürlich geschaffen. Dort wurde Wasser zu Wein verwandelt. Dann kommen wir in Kapitel 4, die Frau am Brunnen. Jesus kommt da ins Gespräch mit einer Frau. Aber warum macht er dort eigentlich Pause am Brunnen? Wir lesen dann, ja, weil er seine Jünger in die nächste Stadt schickte, damit sie etwas zu essen holten. Dann Kapitel 6, Speisung der 5000. Und das geht so immer weiter und weiter, bis dann nach der Auferstehung, wo die Jünger am See Tiberias fischen gehen und erfolglos sind. Und dann kommt Jesus dorthin und sagt, werft das Netz nochmal aus, sie bekommen einen riesigen Fischfang. Und dann erwartet er sie mit einem fertigen und feinen und warmen Frühstück. Jesus lässt keine Gelegenheit aus zum Essen und Trinken mit seinen Jüngern. Warum? Weil ihm Gemeinschaft wichtig ist, weil es ihm um Gemeinschaft geht. Das ist die Botschaft da drin. Jesus wollte nicht nur Schüler, nicht nur lernwillige Nachfolger. Jesus will uns nicht nur theoretisches Wissen über die großen Fragen und über Gott vermitteln. Jesus will dir Gott selbst vermitteln. Und darum will er, der Sohn Gottes, der Mensch gewordene Gott, Gemeinschaft mit dir haben. Sein Schüler, sein Jünger zu sein, heißt folglich mehr als mal einen Bibelkurs zu besuchen, sich damit in seinen Gedanken mal auseinanderzusetzen. Es heißt wirklich, mit Jesus zusammen zu sein. Es heißt, mit ihm zu leben. Und das können wir heute immer noch, auch wenn Jesus uns nicht mehr leiblich auf dieser Erde begegnet und uns in sein Haus einladen kann. Wir leben mit ihm. Wir haben Gemeinschaft mit ihm, indem wir an ihn glauben. Das ist das eins der ganz großen Themen im gesamten Johannesevangelium. Was bedeutet es, an Jesus zu glauben? Was bedeutet es wirklich, Gemeinschaft mit diesem Sohn Gottes zu haben? Und Jesus selbst benutzt da die krassesten Bilder und Vergleiche. Und ganz oft haben diese Bilder und Vergleiche wieder mit was zu tun? Mit Essen und Trinken. Ich bin das Brot des Lebens. Oder ich gebe euch das Wasser, das lebendige Wasser des Lebens. Da spricht er von seinem Geist. Also es ist nicht mehr so, dass wir uns Jesu Wohnung ansehen können, sondern Jesus sagt, ich nehme in euch Wohnung durch meinen Geist. Zusammengefasst, an Jesus zu glauben, heißt nicht nur, dass man irgendetwas für wahr hält, zum Beispiel, dass er der Sohn Gottes ist, der Mensch wurde, sondern es heißt, ihn anzunehmen als Messias, als Retter, würden wir sagen. Andreas geht ja dann weiter zu seinem Bruder Simon, der dann später Petrus genannt wird von Jesus. Er sagt, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalbten. Gesalbter ist wieder so ein Begriff, wo die Juden sofort Bescheid wussten. Im Alten Testament wurden drei Ämter, drei Personen gesalbt. Der König wurde in sein Amt sozusagen eingeweiht mit einer Salbung, mit einer Ölsalbung. Der Priester und auch der Prophet. Das waren die Gesalbten. Das waren die Männer Gottes. Und wenn das der Gesalbte ist, Jesus ist der Gesalbte, das heißt, er ist König, Priester und Prophet, was heißt es dann, an ihn zu glauben? Es heißt, dass du ihn annimmst als Prophet. Also als Lehrer, der dir Gottes Willen lehrt. Es heißt, dass du ihn annimmst als Priester, als den, der das Opfer für deine Sünden bringt. Und Jesus hat nicht nur irgendein Opfer gebracht, Christus ist ja selbst das Opfer geworden. Er ist ja selbst ans Kreuz gegangen und hat sich aufgeopfert, hat dort die Strafe stellvertretend getragen. Ist zu diesem Opferlamm geworden, was unsere Sünden wegnimmt und vergibt. Und es heißt, dass du Jesus annimmst als König, als deinen Herrn, den du nachfolgst, und als deinen Beschützer, den du in jeder Situation vertrauen kannst. Ihr kennt das Lied, Jesus zu kennen und Jesus zu haben. Dies ist das herrlichste Los in der Welt. Suche des Erdballs vortrefflichste Gaben, finde, was Augen und Ohren gefällt. Dennoch kann eins nur die Seele dir laben, Jesus zu kennen und Jesus zu haben. Amen. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, wie überwältigend sind die ersten Verse des Johannesevangeliums. Ja, wie überwältigend bist du selbst. Aber du bist uns ganz nahe gekommen, damit wir dir begegnen können. So wie Andreas und Johannes und Petrus dir begegnet sind. Du bist uns nahe gekommen, um uns frei zu machen, frei von Sünde und Zwängen und um uns wahres Glück und ewiges Leben zu bringen. Ich bitte dich für die, die auf der Suche sind nach dem Sinn des Lebens, nach Glück, nach wahrhaftigem Leben, offenbare dich ihnen durch dein Wort und durch deinen Geist. Schenk, dass dein Wort nicht nur in ihre Ohren dringt, sondern tatsächlich in ihr Herz. Ich bitte dich für die, die deine Herrlichkeit und Gnade auch schon erkennen durften, dass es für sie nie eine Selbstverständlichkeit wird oder etwas, wo man denkt, ja, dass da nichts Neues mehr kommt, keine Freude mehr, keine Kraft, keine Erkenntnis, sondern nur noch moralische Handlungsanweisungen. Herr, du hast uns so viel mehr zu geben, denn du bist der ewige Gott. Schenke, dass wir nie aus deiner Schule laufen und dass wir im Glauben immer mehr diese herrliche Gemeinschaft mit dir erfahren. Amen.